Ich glaube mir, die Politik generell, und da gehören wir Grünen voll mit dazu, wir müssen immer schauen, dass wir nicht vergessen, für wen das wir es eigentlich machen. Wir haben ja gerade wieder Landtagsdebatten und das, wenn ich mir alles so anhöre, sind oft Reden dabei, die für Parteitage gehalten werden, aber nicht für die Menschen in Bayern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Mein Name ist Kerstin Zelliner, ich komme aus dem Landkreis Würzburg in Unterfranken und ich bin im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern, die Welt ein bisschen besser machen. Falls ihr euch fragt, was das für Kollegen und Kolleginnen sind, was wir beruflich machen, wir machen Politik. Grüne Politik und wir alle haben das Ziel, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und was sich konkret dahinter verbirgt, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und heute mit einem ganz speziellen Gast, ich nenne ihn jetzt mal den Mann mit den tollen Projekten. Herzlich willkommen, Johannes Becher.
Ja, vielen Dank.
Johannes, du bist der zweite Gast, den ich jetzt habe, der selbst einen Podcast gemacht hat. Ich habe schon mal mit Stefanie Schuknecht gesprochen, die hat auch einen Podcast gemacht, Thema Startups. Und du hast aber einen ganz besonderen Podcast aufgenommen. Das ist schon mal eins deiner tollen Projekte. Der Podcast heißt Geschichten von Onkel Jojo. Jojo liest Kinderbücher vor. Wie kam es denn dazu?
Naja, es war Corona. Und in Corona-Zeiten sind ja viele Abendveranstaltungen ausgefallen.
Da habe ich auch den Podcast angefangen zu entwickeln, die erste Staffel.
Ja. Du, und dann hast Zeit und dann denkst, was mache ich damit? Und bei mir ist ja so, ich bin wirklich leidenschaftlich gern Onkel und sehe aber, das ist ja jobbedingt ein bisschen, man hat nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und sehe jetzt meinen Neffen auch nicht so oft und der hat eine Tony-Box, die war damals 2 Jahre alt und hat eine Tony-Box und die kann er schon selber bedienen. Und dann habe ich mir gedacht, dann erzähle ich einfach ein paar Kindergeschichten und die spielen wir ihm auf die Tony-Box und dann hat er wenigstens ein bisschen was von seinem Onkel. Und aus dieser Idee heraus ist dann das entstanden, dass wir gesagt haben, naja, dann nehmen wir halt einfach einmal ein paar Geschichten auf. Wir haben kein Buch gehabt, ich bin auch nie dazugekommen.
Ohne Bücher, selber.
Ich wollte immer mal einen Text niederschreiben, den ich dann vorlesen kann. Ja. Aber in Wirklichkeit sind es dann bloß ein paar Stichwörter geworden und dann hat mir einer ein Mikrofon hergestellt und ich habe halt einfach 10 Minuten ein bisschen eine Geschichte erzählt.
Aber richtig gut, so betont und man hat sich da so richtig reinfühlen können in die Charaktere.
Ja, die Geschichten handeln natürlich von einer kleinen Stadt irgendwo zwischen Oberbayern und Niederbayern. Und jetzt, ich bin aus Moosburg, das ist genau an der oberbayerisch-niederbayerischen Grenze. Das heißt, manche Geschichten haben natürlich schon eine reale Anlehnung, aber natürlich nie genau dasselbe und dann muss man es halt immer wieder kindgerecht runterbrechen und mache ich sehr gern und dann war es irgendwann so gut, dass wir es halt ein bisschen illustriert haben und in Spotify hochgeladen haben und es kam tatsächlich schon, dass ich bei einer Veranstaltung irgendwo war und dann war einer da und hat gesagt, meine Tochter hat eine Geschichte von dir gehört und der fand es schön und die fand es schön und großartig. Also das ist dann schon besonders, war ein nettes Projekt. Vielleicht kommt mal wieder eine Zeit, wo man dann einmal ein zweites Album aufnehmen kann.
Naja, die Zeit könnte ja jetzt bald kommen, weil, das darf ich hier verraten, du bist ja vor kurzem selbst Vater geworden. Und was hat sich da denn, das würde mich jetzt mal interessieren, für dich so verändert? Also kannst du deinen Beruf, grüne Politik im Landtag zu machen und in der Region, gut mit der Familie vereinbaren?
Es hat sich alles verändert. Das ist ja, man hört es ja oft gell, von Menschen, die schon Eltern sind, die sagen dann, wenn dann einmal das Kind da ist, das stellt das ganze Leben auf den Kopf. Und solange man keine Kinder hat, klappt man das schon irgendwie, aber man weiß halt nicht, was es bedeutet. Und jetzt ist es so, wir sind halt bei fast 7 Wochen und ich habe die ersten 4 Wochen nach der Geburt war ich daheim und habe quasi, war einfach da für die Familie und habe meine Freundin unterstützt. Und jetzt beginnt es langsam halt wieder und ich bin wieder unterwegs. Jetzt habe ich als der Vorteil natürlich im Vergleich zu Unterfranken ist, ich kann heute Abend heimfahren und bin in einer Stunde vom Landtag aus daheim. Das ist schon ein Vorteil und versuche natürlich die Reisen jetzt einfach erstmal zu begrenzen. Wir machen sehr viel digital, das ist gut, das erleichtert es natürlich auch. Und ich versuche so viel Zeit wie möglich daheim zu sein. Aber in unserem Job ist nicht ganz einfach und muss man halt familiär dann auch gut austarieren. Und schauen, wie wir es zusammenbringen. Im Moment gelingt es gut. Aber es ist ein stetiger Prozess und wir haben ja eine Landtagswahl vor uns. Da werden ja die Termine erfahrungsgemäß nicht weniger. Mhm. Also es ist schon alles eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, die Zeit vergeht so schnell und das, was man Kindern am allermeisten bieten kann, ist Liebe und Zeit und Aufmerksamkeit. Und das mehr die natürlich auch für meinen Buben haben.
Und Schlaf wird zunehmend unwichtiger für die Erwachsenen in der Zeit, oder?
Ja, Schlaf, mei. Also da darf ich mich, glaube ich, gerade gar nicht beschweren. Ja. Also wir haben da einen ganz guten Schlafrhythmus derzeit, so 3 Stunden, 3,5 Stunden und dann halt wieder zum Stillen. Mhm. Von dem her könnte alles sehr viel schlimmer sein. Es ist überhaupt kein Vergleich zu Eltern, die mit richtigen Schreibabys oder so klarkommen müssen. Oder wenn ich mir dann überlege, wir sind jetzt 2 Erwachsene und schaffen das mit dem einen Baby, aber wie ist denn die Lage andersrum? Ich denke an die Alleinerziehende, ja, die vielleicht schon das 2. oder 3. Kind dann hat und irgendwie schauen muss, wie sie es managt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, seit ich da selber in der Vaterrolle bin, habe ich noch mehr Respekt vor den Menschen, wie die das schaffen. Und verstehe natürlich auch, dass die Belastung so hoch ist, dass es für manche einfach auch zu hoch und zu überfordernd wird. Das sind wir als Politik schon dann auch, haben die Aufgabe, die zu stützen, wo wir können.
Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass du 4 Wochen zu Hause warst danach. Aber wie ist denn das jetzt für Abgeordnete mit Elternzeit? Gibt es sowas?
Nein, Elternzeit gibt es nicht. Nein, wir sind ja quasi wir selbstständig, so sagt man. Und es gibt keinerlei Elternzeit, weder für die Väter noch für die Mütter. Und das führt natürlich dazu, ich war jetzt 4 Wochen nicht da, das heißt, jede Sitzung, die ich versäumt habe, quasi bin ich bestraft worden monetär und jede Abstimmung kostet halt dann, gut, mir Abgeordnete werden gut zahlt, also von dem her, ich will jetzt da nicht jammern, das passt schon. Die Botschaft allerdings, die man nach außen sendet, das ist eigentlich die verkehrte und ich bin schon der Meinung, man sollte da eine zeitgemäße Regelung finden. Auch Abgeordnete dürfen Eltern sein und sollen eine Familie haben und sollen auch Zeit verbringen können mit ihren Kindern. Also da braucht es irgendwann einmal eine moderne Regelung.
Und wie könnte die aussehen? Auch gerade für Stadt- und Gemeinderäte. Ich meine, die sind finanziell nicht so abgesichert wie Abgeordnete. Da schlägt es ja auch nochmal rein.
Ja, ich bin ja selber auch Stadtrat seit 2008, damals noch mit langen Haaren Zahnspangen reingewählt worden mit 19 und ein Kreisrat auch in der Zeit, war 5 Jahre Bezirksrat, beschäftige mich ziemlich intensiv mit der kommunalen Ebene und da ist natürlich oft so, ich meine, da ist jetzt das Ehrenamt, die Aufwandsentschädigung ist bei vielen eher Schmerzensgeld, weil wenn ich mir überlege, was ich für einen Stadtrat an Geld kriege und wie viele Stunden man da investiert, dann das ist schon weit unter Mindestlohn. Das ist halt wirklich Ehrenamt, aber das sind eigentlich wir haben ja 40.000 ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker, weil Politik, da denkt man immer an die bei Markus Lanz sitzen, aber in Wirklichkeit sind wir in der Fläche, halten wir unsere Demokratie lebendig. Und das, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man einfach eine Vertretungsregelung schafft, dass man sagt, wenn ich nehme mir eine Art Elternzeit als Gemeinderätin oder Gemeinderat, bin jetzt einfach mal ein halbes Jahr nicht da und statt dass mein Platz verweist oder ich gar zurücktrete und dann überhaupt nicht mehr im Gremium bin, kann für dieses halbe Jahr der erste Nachrücker oder die erste Nachrückerin einfach mein Mandat auf Zeit annehmen und nach einem halben Jahr bin ich wieder da und dann bin ich als gewähltes Mitglied auch weiterhin Mitglied dieses Gremiums. In der Praxis ist leider nicht so diese Regelung der Fall und ich kenne viele, die mir sagen, gerade Frauen, ich kandidiere gleich erst nicht, weil wir planen Nachwuchs und dann möchte ich für die Familie da sein und man kann es ja nicht vereinbaren mit dem Ehrenamt, das ist ja so. Oder die einfach von Haus aus sagen, wenn ich schwanger werde, dann höre ich einfach auf und dann gehe ich raus aus dem Gremium und ziehe mich da zurück und ist unwahrscheinlich schade, weil natürlich dann diese Altersgruppe und natürlich auch Frauen sind da sowieso massiv unterrepräsentiert in den Gremien. Die fällt einfach hinunter und das fehlt und die wären wichtige Stimmen in der Gesellschaft.
Also ich habe mich bei uns vor Ort angefangen zu engagieren als Grün, da gab es noch keine grüne Ortsgruppe, weil wir am Schluss von 16 Gemeinderäten nur noch eine Frau drin hatten. Und ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Die Hälfte des Ortes ist fast nicht repräsentiert. Und jetzt, ich merke es ja auch, als Mitglied von der Ortsgruppe und Gemeinderäte und so weiter, versuche ich natürlich auch regional für die Listenaufstellung immer Leute zu finden und Leute zu begeistern für kommunale Politik. Aber gerade bei jungen Leuten ist diese Idee, sich für 6 Jahre zu verpflichten, vollkommen absurd, weil sie sagen, ich will im Studium irgendwann mal ins Ausland oder ich weiß noch nicht, was ich jetzt nach der Azubi-Zeit mache, ob ich irgendwie ein Jahr lang irgendwas ganz anderes mache. Und die werden abgeschreckt davon, dass sie keine Chance haben, sich mal für ein Jahr vertreten zu lassen.
Ja, ist klar. Und die gerade nicht nur ich will ins Ausland, sondern heute ist es ja oft da einfach, das wird ja erwartet in der Vita. Und meine ich selber, ich war in Moosburg, bin als Student ja im Stadtrat, habe in Ringsburg Jura studiert und da war klar, dass ein Auslandssemester für mich nicht in Frage kommt, weil ich ja ansonsten meine kommunalen Mandate nicht wahrnehmen kann. Und das jetzt mal unabhängig davon, ob meine Wählerinnen und Wähler das mir vielleicht verziehen hätten, wenn ich ein halbes Jahr nicht in der Sitzung war. Ich hätte es mir nicht verziehen. Das ist ja mein Anspruch, dieses Ehrenamt so gut zu machen, dass die Leute sagen, das hat sich rentiert, dass ich den gewählt habe.
Ja.
Und wenn ich dem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, dann muss es entweder bleiben lassen, und zwar halt in dem Fall das Auslandsstudium. Das war halt dann einfach die klare Richtungsentscheidung. Ja. Gut, die habe ich so getroffen. Kann man jetzt sagen, bin ich halt auch ein politischer Nerd, ganz umsonst. Ja. Arbeite jetzt nicht in dem Bereich und darf da meinen Lebenstraum irgendwo erfüllen. Aber wir brauchen halt auch nicht nur politische Nerds in die Gremien, sondern wir brauchen einen Querschnitt der Gesellschaft, die sich gemeinsam überlegen, was ist das Beste fürs Gemeinwohl.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, mit Zahnspange und Pferdeschwanz und 19 Jahren in Stadtrat. Ich habe auch mal ein Bild von dir gesehen. Also,
nein, ich habe gemeint, es gibt keine Bilder
doch,
mehr.
Gibt noch eins.
Das.
Man erkennt dich noch, aber ein bisschen hast du dich schon verändert seitdem. Ich wollte fragen, was waren denn so deine Themen oder so die ersten Themen, für die du dich im Stadtrat eingesetzt hast? Du kamst ja auch aus dem Jugendparlament. Waren dann so jugendpolitische Themen dein Ding oder war was ganz anderes so das, wofür du am Anfang gesagt hast, boah, deswegen will ich auch in Stadtrat?
Das war das Jugendzentrum. Mhm. Also wir hatten in Moosburg ein Jutz, das irgendwann erbaut worden ist, vor dem Ersten Weltkrieg, ein genaues Datum hat es gar nicht mehr gegeben, als Waisenhaus. Und das Problem war einfach, der zweite Stock war gesperrt wegen Brandschutz. Mhm. Im Erdgeschoss hat es geschimmelt. Und es war irgendwie klar, es muss irgendwie general saniert werden oder Neubau-Jugendzentrum. Und ich habe dann mich engagiert im Jugendparlament mit 13, 14. Mit 16 bin ich dann Vorsitzender geworden. Dann habe ich Lateinunterricht gehabt, gell? Cato der Ältere. In jeder Sitzung gesagt, im Übrigen bin ich der Meinung, wir brauchen ein neues Jugendzentrum. Und dann war Wahl. Und dann hat jeder gesagt von den Parteien, für die Jugend gehört einmal was gemacht. Und dann habe ich immer gedacht, also wenn der Stadtrat das entscheidet, dann wäre es ja vielleicht gut, wenn ich da dabei war. Und so habe ich dann kandidiert mit diesem Ziel, das Jugendzentrum einzuweihen. Und das habe ich dann gemacht mit 24 am 17. Juli 2012. Also ich habe 10 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Für mich selber war es dann eigentlich nicht mehr relevant. Gell? Also mit 24 habe ich meinen Kaffee schon woanders drungen. Aber für die jetzigen Generationen ist es natürlich super. Tolles Jugendzentrum, modern, mit einem schönen Außenbereich. Als Anlaufstelle auch für Ferienprogramm und mit Werkstatt und so weiter und mit eigenem Bandraum, Probenraum, wo man Studio, wo man also wirklich auch gleich mal was aufnehmen kann und so. Da haben wir schon was geschaffen und es ist halt in der Gemeindepolitik ist es ja nie so, dass ich sagen darf, ich war das, der das gemacht hat, sondern das hat immer viele, die dazu beigetragen haben. Aber ich darf jetzt mal sagen, ohne mich war es nichts geworden.
Wie viel wart ihr denn damals als Grüne im Stadtrat? Also du warst nicht allein als Grüner drin, oder?
Nee, wir waren zu zweit und die Grünen haben gesagt, du holst uns den dritten Sitz und den habe ich geholt. Und dann sind wir also 2008 mit 3 Sitzen eingezogen, 3 von 24. Und heute sind wir mit 6 von 24 genauso stark wie die CSU.
Cool. Und diese sozialen Projekte in Moosburg, da hast du ja noch mehr gemacht. Also du bist, das hast du ja auch gerade beschrieben, also einer von denen, die eine Idee haben und dann direkt in den Umsetzungsmodus kommen. Und das ist auch das, was ich so meinte, der Mann mit den vielen Projekten. Ihr habt ja dann auch in Moosburg Tante Emma e.V. gegründet. Was ist denn das genau?
Ja, also nicht alle Ideen kann ich umsetzen. Ich habe sehr, sehr viele Ideen. Die meisten verwerfe ich wieder. Aber es klang ja manchmal, wenn aus einer von 100 Ideen wirklich was wird. Und Tante Emma, ja, wir hatten vorher von der Caritas ein Projekt. Da waren ein kleiner Gebrauchtwarenladen mit Beschäftigungsprojekt mit 1-Euro-Kräften. Und dann brauche ich aber hauptamtliches pädagogisches Personal, das irgendwie den 1-Euro-Kräften hilft, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und das ist natürlich unwahrscheinlich teuer. Und dann haben die halt auch irgendwie einen Kellerraum gehabt und so. Also waren hochdefizitär und irgendwann hat Caritas und BRK gesagt, das können wir nicht mehr machen, das stampfen wir ein. War eine richtige Entscheidung. Aber es gab halt dann viele Tränen in der Stadt, dass es jetzt für Leute mit wenig Geld eigentlich gar nichts mehr gibt. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und bin da lange einfach überlegt und habe dann ein Konzept entwickelt, wie man ein ehrenamtlich geführtes Sozialkaufhaus betreiben kann, das mehr ist als nur ein Laden, sondern wir sind eine soziale Begegnungsstätte, hier ist ein Treffpunkt, man kann, hier kommen, ohne etwas zu konsumieren, man kann einfach da sein, freies WLAN und kommt da in Kontakt und Austausch. Und dann habe ich mir gedacht, das war, sowas könnte man machen. Und das habe ich dann wochenlang jedem erzählt, den ich kenne, und alle haben gesagt, Johannes, das ist eine super Idee, das sollte irgendjemand machen. Und der Klaus Reichel, der heuer 80 Jahre alt wird, den habe ich getroffen in der Stadt und der war der Erste, der gesagt hat, ich bin dabei. Und dann haben wir zwei und mit meinem Schwager noch als Grafiker, haben dann mit Unterstützung der Caritas, die haben uns das Wissen zur Verfügung gestellt, und wir haben dann ein Konzept entwickelt und dann haben wir halt einen Namen gebracht und haben dann gesagt, wir nennen das Tante Emma. Ja. Es hat alle verwirrt, gell, weil ein Tante Emma-Laden, der hat ja Lebensmittel und Milch und sowas und wir haben keine. Aber alter Trick aus der Werbung, einfach was behaupten, was gar nicht stimmt, dann rennt Leute drüber. Und haben also dann diesen Verein gegründet und haben gesagt, wir machen jetzt da einen Laden auf und Tante Emma deswegen, weil das ja so ein Ort ist, wo die Leute zusammenkommen, wo geredet wird und der alles hat und irgendwie nichts.
Und im Dorf verankert.
Von die Leute für die Leute.
Ja.
Und haben mit 50 Menschen dann den Verein gegründet, haben gestartet 2016, haben geschaut, dass wir irgendwie die Miete reinbringen. Wir müssen ganz normal Miete zahlen. Und haben dann jetzt, trotz Corona-Schließungen und so weiter, haben wir jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Euro nach Steuern Gewinn, die wir wiederum spenden an soziale, ökologische und humanitäre Projekte bei uns in der Region. Und das heißt, insgesamt hat jetzt diese Projektidee schon 100.000 Euro an Spenden generiert. Da darf ich jetzt sagen, das war eine meiner besseren.
Ja, und ich glaube auch, also für den Stadtrat muss das ja enorm sein, so eine Gruppe von 50 Leuten zu haben, also damals, inzwischen sind es ja wahrscheinlich mehr, die sich so für einsetzen, dass sie Tausende von Euro jedes Jahr Stadtprojekten spenden, die ansonsten beim Stadtrat auf der Matte stünden und sagen würden, oh, wir bräuchten aber dies oder jenes, oder?
Klar, und es ist auch für uns als Verein, also wir haben das geschafft, wir haben das total überparteilich organisiert, und zwar rein zufällig haben sich bei der Gründungsversammlung von den verschiedenen Gruppierungen Leute gemeldet, die gesagt haben, ich mache Kassier und ich bin Beisitzer und ich würde dabei sein. Und so hat es wenig Neid zu dem Projekt gegeben. Und dann sind wir halt ein Dorf mit 20.000 Einwohnern, also natürlich Mittelzentrum und sehr, aber trotzdem mit einem dörflichen Grundcharakter. Und wenn da alle zusammenhelfen, dann gelingt Großartiges. Und wir sind also, glaube ich, in der super privilegierten Situation, ich muss überhaupt keinen Zuschussantrag bei der Stadt stellen, sondern im Gegenteil, die Stadt ruft bei mir an und sagt, Johannes, kennt ihr von Tante Emma vielleicht das irgendwie unterstützen, ihr tat euch da leichter, und wir schauen halt dann, ob wir eine Lösung finden. Wir haben dann relativ schnell eine Brachfläche von der Stadt angemietet und einen Gemeinschaftsgarten aufgemacht, der öffentlich zugänglich ist, den Onkel Anton Gemeinschaftsgarten zur Tante Emma. Und letztes Jahr waren dann in der Stadthalle waren die Geflüchteten aus der Ukraine untergebracht. Da haben wir dann die ganzen Hygienepakete zusammengestellt und haben dann sehr schnell gesehen, also da sind jetzt Leute, die sind wochenlang unterwegs gewesen und denen haben wir jetzt ein Shampoo zur Verfügung gestellt und ein bisschen eine Seife und so, aber das ist ja alles nicht, die haben ja nichts aussuchen können. Ja. Das Landratsamt ist nicht dazu gekommen, auszuzahlen, weil sie halt auch überfordert waren. Und dann haben wir schnell noch eine Drogerie aufgemacht in einem leerstehenden Elektrogeschäft, den Seifenopa, eine 3-Monats-Pop-Up-Drogerie in Kooperation und die Leute sind zum DM gefahren und haben Zeit gehabt und uns reingestellt und wir haben es quasi kostenfrei für bedürftige Geflüchtete und für Leute mit Tafelberechtigungsschein abgegeben, einfach, dass wir da keine unterschiedlichen, innerhalb der Bedürftigen nur einen Streit haben.
Aber das finde ich ist auch so, sowas, was so typisch ist für dich bei deinen Konzepten, es ist ja nicht nur, dass du die langfristige Idee im Kopf hast, sondern auch dieses kurzfristig, wenn es jetzt notwendig ist, dann können wir kein Jahr lang organisieren, so wie diese Pop-Up-Programme.
Ja, das ist innerhalb von 2 Wochen gegangen. Also ich weiß noch, das war, da hat die Nahalla hat bei uns am Marktplatz ein Grillen gemacht für ukrainische Geflüchtete. Und dann hat einer gesagt, eigentlich kehrt da eine Drogerie her. Und ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht auch noch eine Drogerie aufmachen. Und 14 Tage später haben wir eröffnet. Das ist Politik. Für mich ist das auch alles Politik. Und ich wäre nicht in der Lage, solche Projekte zu entwickeln, wenn mir nicht die Leute das Vertrauen geschenkt hätten, in diese Positionen zu kommen. Ja. dadurch habe ich das Netzwerk geschenkt gekriegt quasi, das bauen wir uns jetzt halt auf und meine Rolle ist einfach diese losen Stränge, diese Aktivitätsstränge ein bisschen zusammenzubinden, denen ein Konzept zu geben und zu schauen, dass wir es so hinbringen, dass am Ende lauter Gewinner dastehen und dass wir Win-Win-Win-Situationen schaffen. Und mir ist eigentlich das liebste Projekt, wenn ich dann mich wieder zurückziehen kann und es läuft einfach von selber und alle gehen zufrieden heim und sagen, schön, dass wir uns wechselseitig was Gutes da haben. Das ist das Beste.
Ich bin ja selbst Genossenschaftsmitglied bei zwei Genossenschaften bei uns vor Ort. Das eine ist Unverpackt, das Konzept ist relativ bekannt. Und das andere ist was, das kennst du vielleicht noch gar nicht, das nennt sich Zukunftshaus. Und da geht's drum, dass du A, die Sachen, die du da kaufst, sind extrem nachhaltig. Also sie bieten nicht eine Reihe von Produkten an, aber jedes Produkt, das sie anbieten, da gucken sie, was ist auf dem Markt und was ist das Allernachhaltigste davon. Mhm. Also unter anderem zum Beispiel das Oberteil, das ich heute anhab. Dann haben sie einen Reparierbereich dazu und einen Bereich, wo du Sachen ausleihen kannst. Also mit QR-Code hast du eine Liste von allen möglichen technischen Sachen, vom Laubbläser über, frag mich nicht was, was du alles ausleihen kannst, über den Entsafter, über alles Mögliche. Und noch ein Tauschbereich in dem Laden, der nichts abwirft. Also man bittet darum, wenn man was tauscht oder sich einfach was holt, dass man dann vielleicht eine kleine Spende oder so gibt, weil es ja quasi mitten in der Stadt Verkaufsfläche ist. Ne? Mhm. Aber so dieses Konzept von Zukunftshaus, wo du Sachen ausleihen kannst, wo Leute sich dafür engagieren, die Sachen zu reparieren, die nicht mehr funktionieren, das finde ich mega cool. Und das gibt es jetzt in Würzburg. Das wäre für euch mal so ein Ausflug, so um euch mal zu inspirieren, im Sommer ein Ausflug, kommt ihr nach Würzburg und schaut mit mir unser Zukunftshaus an.
Also ja, total gern. Also, es gibt ja überall in Bayern wundervolle Projekte und man kann sich ständig inspirieren lassen. Und inzwischen unser Tante-Emma-Konzept ist jetzt schon mehrfach kopiert worden und wir waren da immer gern Starthelfer. Und wir wollen kein Filialsystem, sondern das muss wieder vor Ort von der Zivilgesellschaft kommen. Bei unserem Repair Café gibt es, das ist die Drei-Rosen-Werkstatt, die, wenn nicht da wäre, müssten wir sie erfinden, aber die gibt es schon. Ja, und die ist ganz wunderbar. Und diese Bibliothek der Dinge, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, das ist tatsächlich ein Konzept, das ich auch aus München kenne. Und was ich schon auch interessant finde und was vielleicht auch irgendwann einmal ein weiteres Projekt wird, ich muss bloß auch wie alle immer mit den eigenen Ressourcen haushalten und schauen, welche Projekte können wir noch tatsächlich verwirklichen. Ich habe ja da noch so ein privates Denkmalprojekt, ich muss ja noch ein 500 Jahre altes Haus sanieren. Das gehört auch noch dazu. Das ist halt auch, naja, ein 500 Jahre altes Haus, das seit 40 Jahren leer steht, das ein Schandfleck im Zentrum altes von Moosburg ist.
Sozusagen,
ja, also richtig übel.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, Ende des Jahres wird aus diesem Schandfleck ein wunderschönes Haus und aus also ein Projekt, wo ansonsten da letztlich die öffentliche Hand mit Hunderttausenden Euro draufzahlt hätte, ein Haus, das letztlich dann wieder Funktion erfüllt, das wieder öffentlich zugänglich ist und das dann auch noch Denkmalschutz und erneuerbare Energien irgendwie zusammenbringt. Ja, das ist zwar eigentlich eine private Geschichte, aber da steckt auch schon wieder so viel Politik drin. Und ich mag auch dieses Haus dann in der Stadt, das soll so eine kleine Kleinkunstbühne im Garten kriegen und eine öffentliche Galerie, also so eine Ausstellungsfläche für Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Natürlich Wahnsinn, kostentechnisch, gerade in der aktuellen Zeit, aber ich lerne viel, es bereichert mich und am Ende bin ich auch zuversichtlich, dass auch das wieder gut ausgeht.
Bist du auch so der Handwerker? Also machst du da selber viel mit oder ist das eher nicht so dein Ding?
Gar nicht. Ja. Gar nicht. Also ich rede gern, gell?
Ja.
Aber
mit den Handwerkern, die dann was
schaffen. Mit den Handwerkern, aber da man die Gewerke nicht fertig diskutieren kann, man muss dann seine eigenen Grenzen kennen und die das geht dann nicht mehr. In der Dimension, wo wir da sind. Da bin ich froh, dass ich gute Fachfirmen habe, die das machen. Ja.
Jetzt nochmal zurück zu dem, was du so politisch machst und was ich auch sehr ungewöhnlich finde, nämlich Thema Kinderkommission. Sowas gibt es im Bayerischen Landtag und ich glaube, beim letzten Mal waren sogar Kinder auch vor Ort dann in dieser Kinderkommission.
Immer mal wieder, ja, in der letzten Sitzung. Ja.
Und da bist du auch stellvertretender Vorsitzender. Und erzähl mal, was macht man denn in der Kinderkommission?
Ja, die Kinderkommission ist eine ganz besondere Form von Ausschuss. Eigentlich sind ja die Ausschüsse immer spiegelbildlich vertreten und in der Kommission ist das anders. Da ist einfach von jeder Fraktion eine Person da. Und wir nehmen die Themen, die die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen, besonders in den Fokus und versuchen im Dialog mit Expertinnen und Experten, aber auch mit den Ministerien, mit den Fachabteilungen, Lösungen für Probleme zu finden. Und das ist ja was, das liegt mir. Und gleichzeitig ist das was im Bayerischen Landtag gar nicht so oft vorkommt, dass man wirklich miteinander konstruktiv an Lösungen für Probleme arbeitet. Man ist oft gefangen in dem Spiel aus Regierung und Opposition, also halt eine Regierung, die sich selbst beweihräuchert, auch wenn es keinen Grund dafür gibt, und eine Opposition, die einfach das Haar in der Suppe auch sucht und suchen
und
muss.
Findet.
Und findet, ja, klar, und dann Lösungsvorschläge oder bessere Vorschläge macht. Aber vielleicht auch, selbstkritisch sagen, auch die Opposition hat ja nicht immer die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Oft, aber nicht immer. Mhm. Und in der Kinderkommission, da besteht eigentlich die Möglichkeit, dass man das einmal ein bisschen zur Seite tut und einfach mal schaut, wie ist die Lage und welche Möglichkeiten haben wir, tatsächlich was zu verbessern im Kleinen. Mhm. Und wenn es dann um die Frage geht, wie viel Geld steht zur Verfügung und Haushaltsmittel, dann kommt die politische Debatte schon wieder, weil das, das muss ja auch demokratisch ausgestritten werden, für welche Bereiche ist wie viel Geld da. Aber ganz interessant und bietet natürlich auch die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die direkt zu hören, die dann im Bayerischen Landtag da sind und einmal eine Wortmeldung machen und da auch in dem Sitzungssaal sein und das Mikro einschalten und ein prägendes Erlebnis haben. Das ist schon gut.
Ich habe früher, als ich in Berlin noch gearbeitet habe, also kurz nach meinem Studium, bin ich nach Berlin gegangen zur Senatsverwaltung des Landes Berlin. Und da war ich in einer Senatsverwaltung und wir haben ein Kinder- und Jugendparlament organisiert. Also im Parlament von Berlin dann Kinder und Jugendliche aus allen möglichen Schulen eingeladen. Und der regierende Bürgermeister war dann da und der Senator und so. Und das war so richtig cool. Das hat echt was mit den Leuten auch gemacht, diese Wertschätzung, dass man sich Zeit nimmt, mit ihnen über alle möglichen Themen zu reden. Und
ja, absolut. Ja. Und jeder interessiert sich für Politik. Ich habe gelegentlich U18-Wahlen habe ich organisiert bei mir vor Ort, noch in der Zeit als Jugendreferent. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, gebt mir einfach 3 oder 4 siebte Klassen gleichzeitig, 100 Schüler in einem Raum, ich brauche eine Stunde und ich mache eine Wette mit diesen Schülerinnen und Schülern, dass sich jeder darin für Politik interessiert. Mhm. Und dann habe ich am Anfang Frage immer, und wer interessiert sich für Politik? Und meiner meinten sie von 103 oder so.
Ja, ja.
Weiß man dann schon, na, die 3 sind vielleicht so ein bisschen die Außenseiter der Gruppe. Und dann gehen wir mal in die Themen. Ja, wer interessiert sich dafür, wo der Strom herkommt aus der Steckdosen? Oder wo Krieg geführt wird oder auch nicht geführt wird? Oder wer, machen wir ein bisschen leichtere Themen. Ja. Gell? Wer interessiert sich dafür, wann eigentlich die Schule beginnt und wie die Schule ausgestattet ist, ob es da den Beamer oder den alten Overhead-Projektor gibt? Und irgendwann hat sich ja jeder mal gemeldet. Und dann sage ich, schaut's her, jeder von euch interessiert sich für Politik. Ihr habt es nur noch nicht gewusst, dass das auch alles Politik ist. Dass es eben nicht immer nur darum geht, dass irgendwelche Leute im Fernsehen hockern, die schwierige Wörter verwenden, um die Welt zu erklären, die aber eigentlich hauptsächlich da sind, um zu zeigen, was sie alles drauf haben mit Blickrichtung Bevölkerung. Wählt's mich bitte, weil ich so ein gescheiter Mensch bin. Sondern dass Politik wirklich das ist, was das Gemeinwohl betrifft und dass wir alle, Gott sei Dank, in der Demokratie die Möglichkeiten haben, unsere Meinung mit einzubringen, unsere Ideen mit einzubringen und ein ganz kleines bisschen diese Welt mitzugestalten und zu verändern.
Und zu verbessern, die Welt ein bisschen besser machen.
Im Idealfall zu verbessern, ja, was auch immer das dann konkret bedeutet. Und das muss man mir, unsere Kinder und Jugendlichen beibringen, dass die Demokratie eine unwahrscheinliche Chance ist, die Welt zu verändern. Und ich habe mir früher immer gedacht, wie kann man denn eigentlich die Welt verändern? Wie kann man es besser machen? Und dann haben wir gedacht, wenn du so richtig groß die Welt verändern willst, dann müsstest du halt was erfinden. Mhm. Aber so gescheit bin ich halt nicht. Gell? Und wer verändert nur die Welt? Die mit richtig viel Geld. Ja. Die verändern das, aber so viel Geld habe ich ja gar nicht. Und dann war für mich die Frage, wer verändert nur die Welt? Ja, die Demokratie. Ja. Wenn wir gerade nur Leute sind, dann gelingt es uns, tatsächlich was zu bewegen. Das hat mich schon immer fasziniert und drum mache ich Politik.
Ich habe auch total gute Erinnerungen an Kita-Besuche. Also ich war zum Beispiel mal mit dem Bürgermeister von uns in der Kita und dann haben wir halt gemeinsam erklärt, was man denn so als Bürgermeister macht und was man als Landtagsabgeordneter macht. Also ich habe zum Beispiel eine Karte auf den Boden gelegt, wo Körnach war und dann Würzburg. Würzburg kennen die meisten, das ist so das 10 Kilometer entfernt. Und dann München war halt auf der Karte da drüben. Und dann sagte ich halt, das ist so mein Arbeitsplatz. So weit muss ich immer fahren, damit es allein schon mal irgendwie visuell da ist. Und dann die Frage, was entscheidet man denn? Und dann ging es halt darum, der Landtag entscheidet, dass die Klos in den Kindergärten und die Waschbecken halt niedrig sind für alle Kindergärten. Aber der Bürgermeister entscheidet mit dem Gemeinderat, wo er gebaut wird und welches Spielgerät genau in den Garten kommt und so weiter. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Oder der andere Kindergarten, da haben sie eine Kindergartenbürgermeisterin und einen Kindergartenbürgermeister gewählt, ein gemischtes Team. Die dann auch Gäste begrüßt haben und so. Und erstmal die Wahl durchzuführen, weil die konnten ja noch nicht lesen. Und natürlich nicht den Namen draufschreiben. Also haben sie dann überlegt, die Bilder, die da, wo die Jacken sind, für die Kinder hängen, dass sie mit den Bildern Fotos und so weiter verknüpft haben und dann gewählt haben. Also das ging. Und dann haben die mal überlegt, wie mache ich denn eine Wahl und wer stellt sich ein bisschen vorstellen, sollten sich vor den anderen Kindern. Und das hat super funktioniert. Und genau das ist Demokratie. Oder letzter Punkt noch. Neulich bei uns spazieren gegangen, da kam eine Gruppe Kita-Kinder, vielleicht 15 Stück oder so, und da ging es irgendwie rechts aufs Feld und links geradeaus, und dann ging es geradeaus irgendwie einen anderen Weg zu anderen Feldern weiter hinten, und dann stand die Erzieherin da und sagte, so, wollen wir heute dahin gehen oder dahin gehen? Und dann haben die Kinder so überlegt, naja, dann stimmen wir halt ab und beim nächsten Mal gehen wir in die andere Richtung. Und dann haben die abgestimmt. Also nicht irgendwie die Erzieherin geht vorne dran, und ne, sondern dieses Demokratie erleben, kannst du so früh schon üben und machen und wird gemacht in Kindern.
Ja, ja, ist ja notwendig. Total faszinierend. Wichtig, notwendig, und es geht super niederschwellig. Und ja, Demokratie darf nicht in der 10. Klasse im Sozialkundeunterricht mit dem Auswendiglernen der Gewaltenteilung anfangen. Wenn das der erste Berührungspunkt mit Demokratie ist, dann haben wir was falsch gemacht.
Ja. Du hast ja vorhin auch schon erklärt, dass du also auch viel in der Region geblieben bist, also nicht ins Ausland zum Studieren gegangen bist, sondern viel in der Region geblieben bist. Und ich kenne dich ja seit ein paar Jahren und ich finde es spannend, dass du wirklich so konsequent deine Wander- und Fahrradtouren in der Region machst. Und du hast auch zum Beispiel mal eine Fahrradtour durch die Oberpfalz gemacht und da hast du mal gepostet, die Oberpfalz wird grandios unterschätzt. Der bislang schönste Abschnitt meiner Fahrradtour war zwischen Amberg und Karlmünz entlang der Vils. Leicht bewaldet, Superstrecke, nah am Fluss auf einem alten Bahndamm. Der Abschnitt des Fünf-Flüsse-Radwegs ist wirklich äußerst empfehlenswert. Was war das für eine Tour?
In dem Fall war es ja eigentlich eher eine private Tour. Ich mache ja viel politische Wanderungen auch, aber das ist ja, wenn man Bayern erleben will, dann muss man halt einmal hinausgehen. Okay. Und man muss ja nicht immer dahin gehen, wo in irgendeinem Reiseführer drinsteht, wo eh schon alle hier rum bin, sondern gelegentlich reicht es ja einfach, wenn man mal losfährt. Ja. Und dann wird man nämlich sehr schnell erkennen, dass wir wirklich gesegnet sind mit einem vielfältigen, hochinteressanten, geschichtlich geprägten Freistaat Bayern in der Unterschiedlichkeit seiner Regionen. Und dieser Fünf-Flüsse-Radweg, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also und gerade dieser Abschnitt da, den du gesagt hast, der Karl Münz und so, das ist landschaftlich wunderschön. Dann fährst du auf dem alten Bahndamm da oder hier, also wirklich herrlich. Und dann kehrst du da ein bisschen ein. Und meistens ist es bei mir so, ich weiß nicht genau, woran das liegt, gell? Aber dann kehre ich da irgendwo ein und kaufe mir vielleicht ein Weißbier und dann dauert es nicht lang und dann ratsche ich ein bisschen mit den Leuten. Und dann erfasst halt was, ja, wie es den Menschen da geht. Und die interessieren sich natürlich auch, wo kommst du denn her, wo fährst du denn hier, ja, der Klassiker. Ja, ja. Und das hat mir schon immer gut gefallen. Und ich habe dann, während ich für den Landtag kandidiert habe, im Landkreis Freising gesagt, also als guter Abgeordneter, du müsstest halt in jeder Gemeinde mal gewesen sein. Und da gibt es ja den alten Spruch, nur wo man zu Fuß war, war man wirklich. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich habe 24 Gemeinden, ich mache eine Wanderung und ich gehe zu Fuß in jede Gemeinde. Immer 3 Gemeinden am Tag schaffen wir. Immer einen Termin vor Ort oder 2. Leute kennenlernen, die was politisch machen, aber fast alles ist politisch. Die aus Leidenschaft irgendwas machen, was besonders ist. Kommen wir ins Gespräch, dann übernachte ich vor Ort und am nächsten Tag geht es weiter. Und weil meine Freunde ein bisschen Zweifel gehabt haben, ob ich das aushalte, gell, weil das sind ja dann doch 200 Kilometern an 8 Tagen mit 35 Termine oder so, haben sie mir einen mitgeschickt. Ein guter Freund von mir ist Pfadfinder und so sind wir zu zweit da losgezogen, fest durchgetaktet und waren in jedem Ort im Landkreis Freising und die Tour kann ich heute noch erzählen, wo ich da war und wo wir gegangen sind. Ja. Und ich möchte nicht zu den Abgeordneten gehören, die gerade alle 5 Jahre kurz vor der Wahl daherkommen, da gibt es ja genug. Und deswegen war ich 2019 dann im Landkreis Pfaffenhofen, 200 Kilometer Hopfentour bis von mir hinauf bis fast nach Ingolstadt Manching kehrt noch einmal dazu und dann eben wieder retour über Pfaffenhofen und Freising und dann Schlauchboot auf der Isarhorn. Dann 2020 Rundtour durch den Landkreis Erding. Das sind so meine Betreuungslandkreise, Freising, Erding, Pfaffenhofen. 2021, Moosburg liegt an der Isar, so heißt die Stadt. Sind wir also von Scharnitz in Österreich die komplette oberbayerische Isar, wieder so Größenordnung 200 Kilometer, 35 Termine. Und letztes Jahr, Moosburg, Gott sei Dank, wir haben ja zwei Flüsse, wir liegen auch noch an der Amper. Die Amper war zu kurz, darum haben wir Ammersee auch noch mitgenommen und die Ammer auch, an sein von Schloss Linderhof, haben wir eine Schlossführung gekriegt. Genau, da war der erste Start.
Ach, schön.
Und haben sie uns quasi eine Führung gegeben und von da sind wir losgegangen. Und dann nur einen Termin, gell? Also am Ammersee selber habe ich zum Beispiel einen Fischer kennenlernen dürfen, dessen Familie seit dem 16. Jahrhundert das Fischereirecht hat. Und dann sind wir rausgefahren in der Früh um 6, halb 7 auf dem Ammersee und haben seine Netze geprüft und vier Renken rausgeholt. Und dann hat er erzählt, dass zum einen, dass er so stolz ist, dass seine Töchter weitermachen und dass diese Familiengeschichte weitergeht, dass man aber von der Fischerei am Ammersee nicht mehr leben kann. Unter anderem deswegen, weil der See so warm ist wie noch nie und die Fische halt vom Wachstum her Probleme haben, sehr weit unten sind, sich kaum mehr rühren, der Klimawandel voll spürbar ist. Und dann haben wir einfach mal eine Stunde sinniert übers Leben auf dem Ammersee und haben dann wieder quasi an Land und dann geht es weiter. Okay. Und so lerne halt ich in meinem Job sozusagen als Abgeordneter einfach die Menschen so kennen. Und manchmal hat man ganz konkrete einen Wunsch, den man da mitkriegt und du müsst euch einsetzen für das. Und manchmal ist einfach bloß der Wunsch, dass einmal einer da ist und einmal zuhört und einmal hinschaut und einmal ein bisschen versteht, was die Leute so brauchen. Ja. Und ich glaube mir, die Politik generell, und da gehören wir Grünen voll mit dazu, wir müssen immer schauen, dass wir nicht vergessen, für wen das wir es eigentlich machen.
Ja.
Das, wir haben ja gerade wieder Landtagsdebatten und das, wenn ich mir alles so anhöre, sind oft Reden dabei, die für Parteitage gehalten werden, aber nicht für die Menschen in Bayern.
Ja, ja, klar. Ich merke auch, also beim Landkreis bei uns, ich bin ja wahnsinnig gerne mit dem Fahrrad unterwegs, bin ja schon immer Fahrrad gefahren und spannend wird es halt, wenn du nicht den Weg, der Landkreis Würzburg geht um Würzburg herum, also alle Wege führen nach Würzburg rein oder halt in den Nachbarort vielleicht noch, aber wenn du halt an Würzburg vorbei, irgendwo in das siebte Dorf dahinter willst oder so, dann musst du halt die Wege suchen. Da fängst du mit Google Maps durch irgendwelche Waldwege zu fahren und überlegst dir, wie wäre das denn jetzt, wenn es dämmerig ist oder wie ist der Belag? Also Fahrradweg ist nicht gleich Fahrradweg oder ist es eine Matschpiste irgendwann im Herbst, wenn es halt ein bisschen feuchter ist oder im Frühling? Und dann so in den Ort reinzufahren mit dem Fahrrad, das ist auch so das, was du sagst, zu Fuß. Das ist was ganz anderes, als wenn du mit dem Auto einen Parkplatz suchst, weil du siehst, sind die Hoftoren geschlossen oder sind sie nicht geschlossen? Hast du Aufenthaltsräume, wo du dich mal hinstellen kannst, mit deinem Rad mal irgendwo sitzen kannst, ein Brötchen essen kannst? Gibt es irgendwelche offenen Wohnzimmer, also irgendwelche Plätze, wo du dich draußen aufenthalten kannst oder nicht? Also das ist...
Wobei das zu Fuß noch besser ist wie mit dem Radl, weil du einfach langsamer bist.
Ja, ist klar.
Und wenn man da in irgendein Dorf, das kein Touristendorf ist, gell? So ein kleines oberbayerisches Dorf halt irgendwo, gell?
Ja, ja.
Wenn du da reingehst mit einem Wanderrucksack zu zweit, da dauert es nicht lang, dann kommt irgendwer und fragt, hey Burm, wo geht's denn eigentlich hin? Ja. Und da bin ich allweil heilfroh, dass ich mein Wanderspätzl mit dabei habe, weil der muss dann immer sagen, ich darf ja so gern da bleiben, aber wir müssen leider weiter, weil wir haben Termine, weil ansonsten, ich war heute noch irgendwo im Landkreis Erding und die bieten dir ja dann alles an. Wir sind wirklich, voll Gastfreundschaft ist ja da. Also ich konnte das nur empfehlen, dieses Wanderung, also mein Radl ist auch gut. Mir ist Radl inzwischen zu schnell geworden, weil das, man fährt an so viele Sachen, so, man rauscht so vorbei und ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Philosophie, aber wir haben ja so eine brutal schnelllebige Zeit. Und dann bin ich, für mich ist ja diese Woche, wenn ich dort zu Fuß unterwegs bin, mit den 200 Kilometer, das ist eine Mischung aus Arbeit, Fortbildung und Urlaub.
Ja, glaube ich. Apropos Urlaub oder Freizeit. Wenn du jetzt mit dem Kind irgendwo rausgehen willst, Picknick, irgendwo draußen, wo es schön ist, vielleicht Kindergeschichten erzählen, Buch oder ohne Buch, wo würdest du denn da hingehen? Was würdest du unseren Hörern empfehlen?
Mein Gott, jetzt im Moment, gell, sind wir noch in der, also bei 7 Wochen Lebenszeit, da geht man noch nicht weit weg von daheim. Aber Gott sei Dank bei uns, wir haben direkt eigentlich neben unserer Wohnung, also ein schöner kleiner Park. Und da kann man hingehen und eigentlich sind es die möglichst wohnortnahen, kleinen, grünen Oasen, die Fleckerl, wo im Idealfall dann irgendwie eine Bank da steht und wo man sich dann ein bisschen hinsetzt und schaut, dass da andere vorbeikommen und ein bisschen in Interaktion kommt. Das ist das, was mir gut gefällt. Und ich lebe zwischen Isar und Amper. Also ich habe einfach 1,5 Kilometer und dann stehe ich im Auwald. Da ist man eigentlich fast im Paradies. Außer es gehört wieder ein neues Gewerbegebiet gebaut. Haben wir wieder gerade einen aktuellen Fall, dem es eine riesen Umgehungsstraße gibt. Und dann haben wir gesagt, die Umgehungsstraße ist die Baugrenze. Aber jetzt gibt es schon wieder neue Interessen jenseits der Baugrenze, der Richtung Amper. Da muss man jetzt, Erschließung, ist schon da. Und so ist es. Wir schätzen einfach zu wenig die Schönheit und den Luxus der Natur, den wir haben. Und das führt dazu, dass wir es so leichtfertig für ein bisschen Gewerbesteuer, dass wir es so leichtfertig zubetonieren. Und ich glaube, man schützt nur, was man liebt, und man kann es nur lieben, wenn man es kennt. Und darum würde ich einfach alle empfehlen, fahrt nicht in den großen Freizeitpark, das kann man schon einmal machen, sondern geht einfach hinaus und sucht euch den ersten Platz, wo die Luft einigermaßen sauber ist, wo man schnaufen kann, wo es vom Lärmpegel her so ist, dass man sich selber hören kann und spüren kann. Ja, und wo die Atmosphäre so ist, dass man sich wohlfühlen kann, dass man Kraft tanken kann. Viel mehr braucht man oft gar nicht.
Ich glaube, das ist der perfekte Schlusssatz für diesen Podcast heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jojo. Ich habe nochmal viel Neues über dich gelernt, obwohl ich dich ja schon ein paar Jahre kenne, und fand es ein super Gespräch, und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Dankeschön.
Danke, Kerstin. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Mimimi Media.